Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Hier ist Voice of Indonesia mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Neue Anweisungen des Präsidenten für die Behandlung der Epidemie. Präsident Joko Widodo fordert die Kontrolle des Rückkehrflusses vom Eid fest. Minister Edi sagt, KKP ist bereit, sich neuen normalen Bedingungen zu stellen. Das Industrieministerium spornt die nationale Industrie an, Innovationen zu fördern. Die neuseeländische Vizepremierminister kritisiert die weitere Durchführung der Sperrung. Stärkung der Sicherheit von Hongkong vor Debatte über den Gesetzentwurf der Nationalhymne Chinas. Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo leitete am Mittwoch im Merdeka Palace in Jakarta ein geschlossenes Treffen per Telekonferenz mit seinen Ebenen, um die Beschleunigung der Behandlung der Covid-19-Pandemie zu erörtern. Dabei gab der Präsident den Ministern und dem Leiter der Arbeitsgruppe zur Beschleunigung der Behandlung der Covid-19 drei neue Anweisungen. In seiner Weisung forderte der Präsident seine Mitarbeiter auf, die Rückkehrer zu kontrollieren, damit die Ausbreitung des Coronavirus, der möglicherweise eine zweite Welle auslösen könnte, vor allem im Gebiet Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang und Bekasi, nicht hin und her fließt. Joko Widodo möchte, dass sich die Covid-19-Arbeitsgruppe und die Ministerien auf die Provinzen mit recht hohen neuen Fällen konzentrieren. In Java beispielsweise fordert der Präsident die uneingeschränkte Unterstützung für die Provinz Ostjava, insbesondere im Zusammenhang mit der Bereitschaft von Überweisungskrankenhäusern und Notfallkrankenhäusern. Drittens forderte er die Erreichung des Ziels der Probenprüfung. Zuvor hatte der Präsident in mehreren begrenzten Kabinettssitzungen beantragt, 10.000 Covid-19-Proben pro Tag zu testen. Inzwischen übermittelte der Leiter der Covid-19-Arbeitsgruppe, Doni Modano, den Plan der Regierung, einige Regionen zu öffnen, um zu den neuen normalen Aktivitäten wieder durchzuführen. Er sagte, es gebe zwei Kategorien, die auf die zu öffnenden Gebiete angewendet wurden, nämlich die Gebiete, in denen es keine Covid-19-Fälle gegeben habe, und Grundflächen, in denen sich die Anzahl der Fälle verringert hätten. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat alle seine Mitarbeiter angewiesen, den Rückkehrfluss von Eid zu kontrollieren. Dies gilt vor allem bezüglich derjenigen, die in ihre Dörfer zurückkehren, da man damit die Verbreitung der zweiten Welle verhindert will. Er berichtete dies am Mittwoch, den 27. Mai, bei einer der geschlossenen Sitzungen über aktuelle Maßnahmen zur Behandlung des Coronavirus in Jakarta. Der Präsident erklärte, dass die Kontrolle des Verkehrsflusses in erster Linie für diejenigen erfolgen muss, die nach Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang zurückkehren möchten. Der Präsident wies darauf hin, dass die Reproduktionsrate, also der R-Wert bezüglicherweise SARS-CoV-2 in Jakarta, bereits unter der Nummer 1 liegt. Demzufolge müsse dies noch weiter gedrückt werden. Darüber hinaus seien Jakarta, West Java und Tangerang die Gebiete, die für die Anwendung der sogenannten neuen normalen Ordnung vorbereitet wurden, damit sie wieder produktiv agieren könnten, aber dennoch sicher blieben. Das indonesische Ministerium für Maritimes und Fischereiangelegenheiten, KKP, sei bereit, sich der neuen normalen Bedingungen zu stellen, seine Mitarbeiter zu ermahnen, sich bei deren Umsetzung diszipliniert zu verhalten. Dies sagte der Minister für Maritimes und Fischereiangelegenheiten, Edi Prabowo, am Mittwoch in einer Pressemitteilung in Jakarta. Im Umgang mit der neuen Normalitätsordnung betonte Edi die Bedeutung von Disziplin bei der Befolgung der Empfehlungen der Regierung, um die Übertragung von Covid-19 zu vermeiden. In Bezug auf Büroaktivitäten, die wieder eröffnet werden, gab Edi zu, dass der größte Teil der Arbeitsumfangs des KPP tatsächlich normal verlaufe. Dies gelte für die Online- und Offline-Dienstleistungen sowie die Produktivität im Bereich der Aquakultur und Fangfischerei. Minister Erde fügte hinzu, dass der Meeres- und Fischereisektor eine wichtige Rolle im Wirtschaftswachstum werden und nach der Pandemie bleibe. Aus diesem Grund müssen die Produktionsaktivitäten unter Einhaltung der Gesundheitsprotokolle der Regierung fortgesetzt werden. Das Industrieministerium bordet den nationalen Industriesektor an, neue Durchbrüche zu schaffen, Innovationen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und Unabhängigkeit der Nation zu entwickeln und sich angesichts der neuen Normalität auf den Aufstieg der nationalen Industrie vorzubereiten. Durch Innovationen konnten die Industriellen verschiedene Herausforderungen bewältigen und wettbewerbsfähige Produkte herstellen. Dies sagte der Industrieminister Agus Gumiwang Kartasasmita am Mittwoch, den 27. Mai, in einer schriftlichen Erklärung in Jakarta. Darüber hinaus könnten Innovationen auch die Unabhängigkeit der Nation erhöhen, die Abhängigkeit von Import verringern und die Industrie in dieser neuen Situation wiederbeleben. Der Industrieminister wies im Gesundheitssektor darauf hin, dass die Innovation der Schlüssel zur beschleunigten Behandlung des Corona-Ausbruchs ist. Vor dem Covid-19-Ausbruch gab es zum Beispiel keine heimische Industrie, die Beatmungsgeräte herstellte. Aber in weniger als 3 Monaten konnten mehrere Universitäten in Zusammenarbeit mit den Industrien diese entwickeln und für die Produktion bereitstellen. Der neuseeländische Vizepremierminister Winston Peters verurteilte die Weigerung von Premierminister Jacinda Ardern, die drastischen Sperrungsregeln wegen der Covid-19-Pandemie aufzuheben. Es ist der Ansicht, dass die Einschränkungen zu lange gedauert haben. Dies sagte Peters in einem Interview bei einem Radiosender, das von The Guardian am Mittwoch lanciert wurde. Es war die lauteste Kritik von Peters an der von Neuseeland schnell und streng festgelegten Sperrung. Der Schritt wurde von Ardern gemacht, der daraufhin großes Lob erhielt, weil er als angemessen angesehen wurde, um die weitere Ausbreitung der Pandemie zu bekämpfen. Die Kritik von Peters kam, nachdem Ardern am Mittwoch in einer Kabinettssitzung sagte, Neuseeland bleibe bis zum 22. Juni auf Stufe 2 der Notstufe. Hunderte von Bereitschaftspolizisten sind am Mittwoch an mehreren Stellen in Hongkong stationiert, bevor der Legislativrat über den Entwurf einer Strafverordnung zur Beleidigung der chinesischen Nationalhymne debattiert hat. Um das Gebäude des Legislativrates herum errichteten sie eine 2 Meter hohe Mauer aus weißen und blauen Plastikbarrieren, die mit Wasser gefüllt waren. Die Mauer erstreckte sich bis zum Victoria-Hafen. Die Parlamentsabgeordneten diskutierten über die beiden Bestimmungen und wollen sie nächsten Monat in Kraft setzen. Mit dieser Verordnung muss die chinesische Nationalhymne March Volunteers in Schulen unterrichtet und von Institutionen gesungen werden. Jeder, der ihn nicht respektiert, kann zu Gefängnis oder Geldstrafe verurteilt werden. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.281,22 Rupien. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 15.265,19 Rupien. Der US-Dollar stand heute bei 14.778 Rupien. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt, bei einer Temperatur von 25 bis 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75 bis 95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, sollten Sie einen Mundschutz oder Maske tragen.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Voice of Indonesia, der Kommentar hat heute: Die Medienindustrie bemüht sich darum, inmitten der COVID-19-Pandemie zu überleben. Zum Thema: Inmitten des Krieges gegen die COVID-19-Pandemie war der durch den Corona-Ausbruch verursachte wirtschaftliche Druck auch von der Massenmedienindustrie zu spüren, die eine der Avantgarden bei der Bewältigung der Pandemie darstellt. Die Medienunternehmen auf der ganzen Welt, auch in Indonesien, haben die Schwierigkeiten. Die Printmedien hatten die Schwierigkeiten beim Veröffentlichen, elektronische Medien wie Fernsehen und Radio verzeichneten eine Zunahme der Zuschauer und Hörer, aber einen Rückgang der Anzahl der ausgestrahlten Anzeigen. So wie der Online-Massenmedien haben auch die Schwierigkeiten. In der Regel profitieren die Medienunternehmen von jeder Katastrophe oder Krise, da in solchen Zeiten immer mehr Menschen auf die Medien zugreifen, um die Informationen oder Nachrichten im Zusammenhang mit Krisen oder Katastrophen zu finden. Aufgrund der großen Anzahl von Personen, die auf die Medien zugreifen, sind die Verkäufe von Printmedien gestiegen und auch die Bewertungen von Rundfunkmedien sind stark gestiegen. Durch die Erhöhung der Auflage und Bewertung oder einschließlich Online-Medien erhalten sie dann eine anständige Menge an Werbekassen. Inmitten der COVID-19-Pandemie galten die Zirkulationstheorie und das Rating jedoch nicht. Dies bedeutet, dass die öffentliche Zugänglichkeit nicht direkt proportional zu eingehenden Anzeigeaufträgen ist. Obwohl immer mehr Menschen auf die Medien zugreifen, um die Informationen oder die Nachrichten zu nicht natürlichen Katastrophen zu finden, ist die Werbung sehr gering. Wenn die Werbung immer minimaler wird, ist die hohe Anzahl von Lesern und Zuschauern nicht so wichtig. Inmitten dieser Situation erwartet die Presse die Anreize vom Staat. Der Presserat und der Verband der Medienunternehmen drängten vor einiger Zeit darauf, dass der Staat wirtschaftliche Anreize bietet, um die von der COVID-19-Pandemie betroffene Presse zu unterstützen. Der Presserat und die Verbände der Medienunternehmen haben 7 Punkte vorgebracht, darunter: Erstens soll der Staat ermutigt werden, die Papierpreise für die Presseunternehmen 20% des Preises pro Kilogramm der Ware zu subventionieren. Zweitens, den Staat zu ermutigen, im Zeitraum Mai bis Dezember 2020 Stromkosten zu schützen für die Presseunternehmen in Höhe von 30% der monatlichen Rechnungen bereitzustellen. Drittens, ermutigen Sie den Staat, zu günstige und langfristige Kredite über staatliche Banken für die Presseunternehmen bereitzustellen. Die Erwartungen der Presserats werden jedoch möglicherweise nicht erfüllt. Die Regierung scheint eher geneigt zu sein, die Skalaeffekte zu berücksichtigen, um die Anreize für die Branchen und die Wirtschaftsakteure zu schaffen. Infolgedessen steht die Medienbranche nie im Mittelpunkt der Regierung, um einen Anreiz für die Situation der COVID-19-Pandemie zu erhalten. Wenn ja, was müssen die Medienunternehmen tun, um in einer Pandemie zu überleben? Die Rolle der Medieninstitutionen und Medienindustrien oder Medienpresse ist für das Leben und das Wachstum der Demokratie in einem Land, einschließlich Indonesien, von entscheidender Bedeutung. Die Presse wird zum Gegengewicht bei der Verwaltung des Staates. Daher sollte die Presseindustrie nicht mitten in einer COVID-19-Pandemie stehen bleiben. Um inmitten der COVID-19-Pandemie überleben zu können, müssen die Medienunternehmen ihre Finanzen gut verwalten. Eine Kostensenkungsstrategie kann durchgeführt werden, aber das Unternehmen muss die Produktivität aufrechterhalten, indem es die Anforderungen von Kunden oder Lesern erfüllt. Die Medien müssen ihre Produktivität aufrechterhalten, da Medienunternehmen nun die Möglichkeit haben, durch die Präsentation zuverlässiger Informationen treue Leser anzulocken. Soweit Kommentar.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Voice of Indonesia, wir treffen uns wieder zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 28. Mai. Wir beginnen mit dem 28. Mai 1905, an dem der Krieg in Tsushima mit der Niederlage Russlands endete. Die Schlacht an der Tsushima-Straße war die letzte und entscheidendste Seeschlacht während des Krieges zwischen Japan und Russland von 1904 bis 1905. Der Kampf fand am 27. und 28. Mai 1905 in der Tsushima-Straße statt. Dampfschiffe von der integrierten Flotte des Japanischen Kaiserreiches unter dem Kommando von Admiral Togo Heichachiro zerstörten zwei Drittel der Ballistenflotte. Das russische Kaiserreich stand unter dem Kommando von Admiral Zinoviy Rozhestvenskoy. Die Niederlage von Russland öffnete den Weg für das Abkommen Portsmouth, das den Krieg beendete. Wir kommen nun zum 28. Mai 1964, an dem die Palästinensische Befreiungsorganisation PLO gegründet wurde. Am 28. Mai 1964 gegründete Befreiungsorganisation PLO ist eine Organisation, die darauf abzielt, Palästina durch bewaffneten Kampf zu befreien. Die Organisation wird von mehr als 100 Ländern als einziger legitimer Vertreter des palästinensischen Volkes anerkannt und hat seit 1974 einen Beobachterstatus in den Vereinten Nationen. Der derzeitige PLO-Vorsitzende ist der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas.
Wir beenden Vergangenheit und Gegenwart mit dem 28. Mai 2008, an dem Nepal zur Demokratischen Republik benannt wurde. Bis 2006 war Nepal das einzige hinduistische Königreich der Welt. 2006 erklärte das nepalische Parlament Nepal zu einem säkularen Staat. Am 28. Mai 2008 ersetzte Nepal sein Regierungssystem mit dem 250 Jahre währenden Königreich durch eine Republik, sodass der offizielle Name Königreich Nepal in Republik Nepal geändert wurde. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Kepada yang kelakkan jadinya hidup tanpa kasih mesra. Kan ku tempu jua walau penuh duka sampai menutup mata.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Indonesien behandelt heute das Thema das ASEAN-Zentrum für Biodiversität betont den transformativen Wandel als ein Muss, gelesen von Sri Unan. Liebe Zuhörer, die Exekutivdirektorin des ASEAN-Zentrums für Biodiversität ACB, Teresa Mundita Eslim, hat nachdrücklich dargestellt, dass ein transformativer Wandel nicht mehr nur eine Option, sondern ein Muss sei, um die Biovielfalt zu schützen. Lieb sagte in ihrer schriftlichen Erklärung, die am Freitag, den 22. Mai in Jakarta angesichts des Welttages der Biovielfalt herausgegeben wurde, dass die Erhaltung der biologischen Vielfalt nicht nur zoonotische Krankheiten verhindere, sondern auch eine hoffnungsvolle Lösung als Heilungsquelle oder Medikament in Zukunft anbiete und auch Antworten für die Ernährungs- und Wassersicherheit in Zukunft gebe. Lim sagte dazu weiter, angesichts der großen Bedrohungen von dem Covid-19-Erreger für die Volksgesundheit sei das Jahr 2020 ein super Jahr für Natur und Biovielfalt, denn man werde daran erinnert, dass die Mitmenschen mit dem Ökosystem in ihrer Umwelt und mit anderen Komponenten eng zu tun haben. Die Gesundheit der Menschen sei von der Umweltgesundheit abhängig. Lim erklärte, dass das ASEAN-Zentrum für Biodiversität ACB die ASEAN-Mitgliedsländer unterstütze, um die Überlegungen zur Biodiversität auf regionaler und nationaler Ebene und insbesondere in Bezug auf den Bereich der öffentlichen Gesundheit zu steigern. Wenn alle Länder nun erwägen, auf die sogenannte neue Normalität umzusteigen. Durch die von der ASEAN entwickelte starke Partnerschaft könne jedes Mitgliedsland zeigen, dass man zusammenarbeiten könne, um die Erde zu heilen. Eine davon ist die Erholung von der SARS-CoV-2-Pandemie. Am Welttag der biologischen Vielfalt hat das ASEAN-Zentrum für Biodiversität ACB mit anderen globalen Gemeinschaften zusammengearbeitet, um derzeitige Umweltherausforderungen zu bewältigen. Das Thema diesmal, unsere Lösung gibt es in der Natur, entspricht der Entschlossenheit der ASEAN, die Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung der biologischen Vielfalt in der Region sicherzustellen. Das Jahr 2020 wird als Superjahr für die Natur angekündigt, da ein Jahrzehnt des UN-Strategieplans für die biologische Vielfalt 2011 bis 2020 zu Ende gehen wird. Es bleibt zu hoffen, dass die Regierungen auf der ganzen Welt ihre Errungenschaften und Herausforderungen bei der Umsetzung des Abkommens über die biologische Vielfalt in Kunming, China, aufzeichnen und einen globalen Arbeitsrahmen nach 2020 aushandeln. Dieser Arbeitsrahmen stellt einen mutigen Plan dar, den Verlust der biologischen Vielfalt zu stoppen und einzudämmen, da Einsätze dazu wegen des Ausbruchs von Covid-19 verzögert würden. Liebe Zuhörer, soweit unser Indonesien.
Musik.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserem heutigen Programm Wunderbares Indonesien stellen wir Ihnen den Senyum-Hügel in der Riau-Inselprovinz vor. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Senyum-Hügel liegt im Uncangkap, Batu Aji, der Stadt Batam, der Inselgruppe in der Provinz Riau. Zu diesem Reiseort ist es ziemlich einfach zu gelangen. weil in der Nähe vom Stadtgebiet liegt. Der Sinjumhügel bietet eine schöne Naturlandschaft, die Sie erstaunen lässt. Von diesem Hügel aus können Sie die Stadt Singapur, den starken Seeverkehr, Schiffe auf dem Weg von Singapur nach Batam oder zurück sehen. Da der Standort auf einer Höhe liegt, können Sie die Schönheit während des Sonnenaufgangs oder Untergangs genießen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die schöne Landschaft vom Sinjumhügel kann am Nachmittag oder Abend genossen werden. Sie können die schönen funkelnden Lichter der Stadt Batam aus der Höhe sowie Sterne, die den Himmel dieser Stadt schmücken, betrachten. Außerdem ist die Ansicht in Richtung Singapur ebenso schön. Die Lichter der Wolkenkratzer und der Luftverkehr am Changi Flughafen kann man vom Sinjumhügel deutlich sehen. Liebe Zuhörer, die Ansicht auf dem Sinjumhügel ist besonders einzigartig, während Silverstar. Die meisten Batam-Bewohner versammeln sich dann auf dem Sinjumhügel, um die Schönheit des Feuerwerks, das von Singapuren entzündet wird, zu sehen. In der Umgebung dieses Ortes können Sie verschiedene einfache Restaurants finden. Aber leider stehen Unterkünfte am Sinjumhügel nicht zur Verfügung. Man kann die Hotels lediglich ziemlich weit von diesem Reiseort finden. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war wunderbares Indonesien mit dem Sinjumhügel in der Riau Inselgruppe. Wir werden uns mit anderen interessanten Themen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Thank you.
Voice of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Voice of Indonesia aus Indonesien, für die Welt. Herzlich willkommen zum Programm Dies und Das. Heute informieren wir Sie über das Ministerium für Fischerei und Meeresangelegenheiten oder KKP entwickelt ein Laboratorium für die Aufdeckung des nicht umweltfreundlichen Fischfangs. Das Ministerium für Fischerei und Meeresangelegenheiten oder KKP versucht, die Qualität des indonesischen Fischfangs zu bewahren und sogar noch zu erhöhen. Deshalb entwickle dieses Ministerium oder KKP einen Labortest, mit dessen Hilfe bei den Fischfängen nachgewiesen werden soll, ob sie von geschädigten oder sauberen Fischgründen komme. Dies sagte die Leiterin der Agentur für Fischquarantäne, die Qualitätskontrolle und Fischereiproduktsicherheit oder BKIPM, Rina, bei einer Pressekonferenz am letzten Freitag in Jakarta. Laut Rina zeige dies, dass das Ministerium für Fischerei und Meeresangelegenheiten sich noch weiter engagiere, die Qualität der indonesischen Fischereiprodukte zu verbessern und gleichzeitig die Umwelt zu schonen. Bislang konnte die Agentur für Fischereiquarantäne, Qualitätskontrolle und Fischereiproduktsicherheit Fischfänge entdecken, die mit Sprengungen gefangen wurden. Leider konnte aber bis jetzt noch keine Fischfänge bestätigt werden, die mit Hilfe von Vergiften gefangen wurden. Rina erklärte dazu weiter, die Aufdeckung von solchen umweltschädigenden Fangmethoden sei schwierig, da das Gift bei dem Fischfang nicht sichtbar sei. Normalerweise seien die Fische von dem Gift nur ohnmächtig und würden dann in nicht kontaminiertes Wasser überführt werden. Die Entdeckung von Sprengungen in der Fischerei sei einfacher, weil sie psychisch sichtbar sei, denn eine Sprengung beschädige die Fische. werden am Blut der Fische durchgeführt. BKIPM arbeitet in der Entwicklung des Labortests Seite an Seite mit dem Generaldirektorat für Kontrolle der Fischerei und Meeresressourcen und dem Landwirtschaftsinstitut Bogor zusammen. Das Ministerium für Fischerei und Meeresangelegenheiten erließ ein Verbot gegen den umweltschädlichen Fischfang, um das maritime Ökosystem zu erhalten. Dazu gehören die Korallenriffe und alle Meereslebewesen. Rina bestätigte die Fischindustrien mit destruktiven Fangmethoden würden keine Zertifizierung erhalten. Es sei bekannt, dass der Fischfang ohne umweltfreundliche Zertifizierung von vielen Abnehmerländern abgelehnt werde. Von diesen Maßnahmen werde erwartet, dass die Fischereiunternehmen auf einen umweltfreundlichen Fischfang umsteigen. Das war dies und das. Wir werden uns wieder zu anderen Informationen treffen. Auf Wiederhören!
Seharusnya kini kamu ada dalam pelukku. Habiskan waktu bersamaku. Sementara emosi kita musnahkan semua cerita yang ada tentang kita. Hentikanlah langkahmu untuk pergi dari cintaku. Sesungguhnya ku mau kau kembali jadi milikku lagi. Tanyakan pada hatimu, baby. Masihkah kau punya rasa cinta itu hanya untukku? Hentikanlah langkahmu untuk pergi dari cintaku. Yeah.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.